ARD. Eintracht Frankfurt ärgert die Bayern im Spitzenspiel, vor allem dank Omar Marmoush.
Der Hingucker der Liga, schlechthin inzwischen, Omar Marmoush. Eine brutale Form, 8 Saisontore jetzt inzwischen.
Der BVB kann es nur zu Hause und nach der Auswärtspleite bei Union Berlin ist auch BVB-Coach Nuri Sahin ratlos.
Wenn ich die Erklärung hätte, würden wir auch direkt eine Lösung haben.
Das kurioseste Spiel gab es in der zweiten Bundesliga bei Magdeburg gegen Fürth.
Wieder Handelfmeter, wieder so eine irre Situation.
Und über all das sprechen wir im Bundesliga-Update. Herzlich willkommen zu einer Handvoll Fußballwochenende. Und wenn ihr bis zum Schluss bei dieser Folge dranbleibt, dann werdet ihr auch den Wortwitz verstehen.
Eine Handvoll Fußballwochenende.
Hallo Jens Weilbrot.
Hi Anne, es wäre der erste Wortwitz, der in diesem Podcast zu verstehen ist.
Ich bin gespannt, ob du ihn am Ende verstehst.
Ich tippe auf Nein, aber okay, mal sehen.
Wir wollen über die Bundesliga sprechen vom vergangenen Wochenende. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns in der Tabelle von oben nach unten.
Ja, immer eine gute Idee.
Heißt, wir beginnen mit Platz 1. Und dem FC Bayern München zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Und ich weiß, dass du kurz vor dem Anpfiff gesagt hast, oh, das da wird eine Klatsche.
Ja, das muss mir jetzt natürlich wieder um die Ohren hauen. Aber dafür habe ich dann während des Spiels gedacht, irgendwann hat die Eintracht noch einen. Also da wird noch was draus. Aber ey,
ja, einen haben sie, Omar Marmoush.
Ja, den haben sie auf jeden Fall. Aber ich dachte halt auch irgendwie noch einen im Köcher, ne? Als es dann ganz lange 3-2 für die Bayern stand. Und dann wirkt es ja irgendwie auch so ein bisschen so, als wenn die Bayern das nach Hause verwalten könnten. Aber so richtig verwalten können die mit dem Spielstil ja nicht, ne?
Nee, ist schwierig auf jeden Fall. Also 94. Minute noch den Ausgleich dann kassiert. Und Omar Marmoush, der kann einfach, ne? Also dieser Typ ist unfassbar und ich frage mich, also wenn das jetzt ein Neuzugang wäre, würdest du noch so denken, ja okay, haben sie clever eingekauft, aber wo war der denn in der vergangenen Saison?
Ja, da passen halt auch viele Sachen gerade zusammen, also natürlich Selbstvertrauen, dann, also dass er diese Skills hat, das war ja klar, also gerade auch dieses Tempo, aber Ekitike ist ja erst dazugekommen und du hast halt irgendwie so den Eindruck, dass ihn persönlich das auch nochmal geboostet hat. So, ne? Also auch seine persönlichen Skills, weil er natürlich vom Zusammenspiel am Anfang total profitiert hat und manchmal wirkt es ja so, als wenn der dadurch gemerkt hätte, wie geil er eigentlich selber ist. So.
Ja, das stimmt, aber wir haben unseren Reporter Phil Hofmeister ins Stadion geschickt und der erzählt uns jetzt mal, wie er das Spiel gesehen hat.
Ja, es gab reihenweise strahlende Gesichter in Fußball Frankfurt. Es war natürlich am Ende dann ein gefühlter Sieg für die Eintracht, gar keine Frage. 5. Minute der Nachspielzeit nach so einer anstrengenden Europapokalwoche. Donnerstagabend noch der Fight in Istanbul bei Beşiktaş. Und dann kommst du gegen den Spitzenreiter und Rekordmeister tatsächlich noch ein letztes Mal zurück. Der Hingucker der Liga, schlechthin inzwischen, Omar Marmoush, eine brutale Form, 8 Saisontore jetzt inzwischen. Gestern Abend eben wieder doppelt getroffen gegen die Bayern. Der ist im Moment einfach nicht zu verteidigen. Ein Naturschauspiel, ein Fußballspielendes. Für die Eintracht aber einmal mehr auch eine bestandene Reifeprüfung gegen extrem dominante Bayern, die deutlich mehr aus ihrem Ballbesitz hätten machen müssen als nur in Anführungszeichen diese 3 Tore. So mischt die Eintracht da oben weiter munter mit. Einen Punkt hinter den Bayern, festgespielt in der Bundesliga-Spitzengruppe mit einer Mannschaft, die vorne Omar Marmoush und Hugo Ekitike hat. Und hinten dran eine Mannschaft, die vor allen Dingen über Moral, über Willenskraft kommt. Reifeprüfung bestanden also für Eintracht Frankfurt nach einem vogelwilden Spitzenspiel und diesem 3:3 gegen die Bayern.
Ja, die Tabellenführung ist es nicht geworden, aber immerhin Platz 3, wir haben es gerade gehört, einen Punkt hinter den Bayern. Mhm. Und was ich echt krass finde, Torschüsse 24-6 für die Bayern. Eine Passquote von 91% und trotzdem lassen die sich auskontern von den Frankfurtern.
Naja, also eigentlich ja sogar zu 5, wenn man die Schüsse aufs Tor rechnet. Ne? Du hast also irgendwie diesen einen, der den Neuer hält, dann die 3 Tore und dann geht noch einer irgendwie drüber, glaube ich. Und das war's dann. Ja, und das zeigt natürlich dann schon auch irgendwie, dass das System von Vincent Kompany auch noch nicht so ganz ausgereift ist bei den Bayern am Ende. Ne? Also die Balance fehlt. Also wenn du dir diese Woche anguckst, die letzten 3 Spiele zusammengerechnet, 57-13 Torschüsse für die Bayern. Halt eben kein Sieg und 2 Punkte. Und das ist schon echt absurd. Ne?
Ja, und vor allem gegen Leverkusen war ja das Ding, dass die einfach wirklich Beton angerührt haben, wie es nur ging. Aber Frankfurt hat ja mitgespielt. Also da waren ja schon auch
Räume. Das ist aber ein bisschen weit aus dem Fenster, oder?
Da waren ja schon Räume da.
Ja, aber also so richtig Räume, weil ja, sie haben dann in der zweiten Halbzeit, haben die Bayern versucht, die ein bisschen zu locken, weil sie gemerkt haben, okay, da funktioniert nichts. Das ist ja nochmal irgendwie auch so eine Pointe, ne? Beide Gegentore, die ersten beiden Gegentore fallen ja nach Standardsituationen, nicht aus dem Spiel raus. Aus dem Spiel raus ist ja nur das Tor von Olise gefallen. Mhm. Und wenn du das ist ja eigentlich dann auch aus Eintracht-Sicht doppelt ärgerlich, weil da musst du vielleicht dann auch irgendwie hinkriegen, 2 Standardsituationen zu verteidigen.
Ich glaube, am meisten müssen sie sich aber ärgern über die Chance von Dina Mbembe. dass ja. der da frei vorm Tor, er muss eigentlich nur den Fuß reinhalten. Also klar, der kommt scharf geschossen, aber am Ende freust du dich natürlich über den Punkt.
Guckt, ja, und dann, das wäre vielleicht auch noch abseits gewesen, diese Szene vorher, das weißt du nicht. Und ey, du holst am Ende mit dieser Torschussbilanz, holst du am Ende einen Punkt. Also das ist schon, glaube ich, aller Ehren wert. Aber trotzdem, die Bayern sind ja irgendwie voll überzeugt von dem System und von dem Modus. Und ich kann das verstehen, dass denen das Bock macht. Also Thomas Müller hat ja nach dem Spiel zum Beispiel auch noch gesagt, ich will nicht anders spielen. Das ist super so. Aber also so richtig ausgewogen ist es nicht. Wenn du einen Gegner hast, der dieses Skillset hat, und davon gibt es halt schon auch ein paar, in der Champions League wird vielleicht noch der ein oder andere dazukommen, dann fliegt denen das vielleicht auch mal richtig um die Ohren. In der Champions League haben sie ja schon verloren, und in der Bundesliga gibt es dann vielleicht auch mal ein Team, was dann dazu führen kann, dass die Bayern verlieren. Ich meine, am Ende muss man ja sagen, haben sie ja noch nicht. Ne?
Ja, vor allem denke ich, also es erwartet ja auch niemand, dass die so eine Saison hinlegen wie Leverkusen in der vergangenen Saison von der Bilanz her und dann einem neuen Trainer. Also du musst dich dann vielleicht auch einfach mal dran gewöhnen. Und Marmoush, 8. Tor im 6. Bundesligaspiel, das ist dann halt auch...
Ja, also da kam schon auch ein bisschen was zusammen so, aber irgendwie auch mit Ansage, finde ich.
Ja, schon. Also deine Ansage war ja, dass die Frankfurter richtig kassieren werden.
Ja, ich habe ja den Tobi gemacht und meine Meinung während des Spiels mehrfach geändert. Also von daher.
Reden wir nicht mehr drüber. Kommen wir zu dem Team auf Platz 2, das ist RB Leipzig. Am Sonntag zu Gast gewesen beim 1. FC Heidenheim. Und Leipzig hat sich auch mal so richtig schwer getan, ne? 1-0 am Ende, knapper Sieg, waren geduldig. Luis Openda hat dann getroffen nach einer knappen Stunde. Aber ich würde schon sagen, also schön war es nicht.
Die haben halt nach wie vor, auch wenn sie gegen Augsburg dann so ein Freakspiel, so ein Ausbruchspiel irgendwie hingelegt haben mit dem 4-0, Probleme, wenn der Gegner ihnen defensiv Schwierigkeiten bereitet, weil sie, glaube ich, nicht so überragend darin sind, das Spiel zu machen. Das sieht man ja dann auch. Auf der anderen Seite haben die halt 2 Gegentore kassiert und beide gegen Leverkusen. Ne? Ansonsten immer 0. Das ist eine absurde Defensivstatistik.
Das auf jeden
und
Fall.
Das kann am Ende dann auch echt dazu führen, dass die relativ lange da oben mitmischen. Ne? Das ist schon auch echt ein, also das muss man auch, da muss man den Hut vorziehen, finde ich.
Ja, ich erwarte halt von der Offensive ein bisschen mehr. Schauen wir weiter, ne? Frankfurt, Platz 3, habe ich gerade schon gesagt. Auf Platz 4 dann der SC Freiburg.
Geil.
Ja, bei Werder Bremen auch knapp gewonnen. 1-0, Doan in der 75. Minute, schon sein 3. Bundesligator. Und es war der 4. Sieg für Freiburg in dieser Saison. Also Julian Schuster kann, würde ich mal sagen.
Nur einmal sind die besser gestartet, vor 2 Jahren, als sie am Ende die Europa League erreicht haben. Noch mit Christian Streich, aber das ist schon echt, also hätte ich denen jetzt nicht zugetraut, ehrlicherweise. Die sind in diesem Spiel gegen Werder 6 Kilometer mehr gelaufen. Also das ist schon deutlich körperlicher geworden, was Freiburg macht. Auch immer wieder punktuell mit Pressing, also das läuft. Bei Werder jetzt nicht so, ne?
Nee, die haben zu Hause immer noch nicht getroffen, die Bremer. Also ja, macht im Moment nicht so viel Spaß zu Hause.
Ja, das ist so.
Auf Platz 5 haben wir den amtierenden Meister. Bayer Leverkusen zeigt, dass es echt eine andere Saison ist als die vergangene. Schon wieder eine 2-Tore-Führung hergeschenkt, 2-2 am Ende gegen den Aufsteiger aus Kiel. Also ich finde es unfassbar, wie das innerhalb so kurzer Zeit sich so drehen kann und du dann eben kurz vor Schluss, wie jetzt zum Beispiel kurz vor der Pause, noch ein Gegentor von Kiel kassierst, was früher halt Leverkusen-Time war.
Ja, vor allen Dingen sind sie ja so gestartet, wie sie so in die Saison vergangene Spielzeit reingekommen sind. Ne? Die erste Minute, glaube ich, höre ich Marc Eschweiler, unseren Reporter in der Konferenz. Ich bin im Auto unterwegs gewesen während des Spiels. Höre ich zum ersten Mal schreien und ich glaube nach der 6. oder so schon zum 2. Mal.
Ja, nach 8 Minuten schon mit 2-0
oder
vorne.
Oder nach der 8. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie es. War nicht so.
Ja, Palacios beide aufgelegt, immerhin. Der ist zurück nach seiner Verletzung wieder in der Startelf gestanden.
Also ich vermute, dass das auch noch wieder eine Rolle spielt, aber der Flow ist halt einfach weg, ne? Also wenn du mal überlegst, letzte Saison, am Anfang hat auch ganz, ganz viel einfach geklappt. Hofmann hat jetzt zum ersten Mal überhaupt gespielt gegen Kiel in dieser Saison. Vergangene Saison hat er, glaube ich, auch schon bis zur 2. Länderspielpause 5-mal getroffen. So, und wenn dir diese Dinge dann alle fehlen, dann wird es für dich halt auch schwierig, aus der Dominanz was rauszuholen.
Du hast Marc Eschweiler gerade schon angesprochen. Wir hören uns mal an, wie er das entscheidende Tor, nämlich das 2-2 für Kiel, reportiert hat.
Jetzt ist der Ball freigegeben. Radetzky hüpft ein bisschen, Fiete Arp läuft an, schießt, Tor! 2-2! Fußball verrückt in Leverkusen! Flach unten rechts in die Ecke, Torwart verladen und jetzt feiern 3.500 Kieler Fans ihre Mannschaft da unten im Gästeblock.
Ja, klassischer Fall von Kiel, kann damit viel besser leben als Leverkusen. Aber Marcel Raff, der Kieler Trainer, der sieht das ein bisschen nüchterner.
Ja, so eher innerliche Genugtuung, es ist ein Punkt. Nicht mehr und nicht weniger, trotzdem ist das ein Punkt bei Meister.
Wenn ihr unseren Podcast auch anschaut, dann habt ihr es wahrscheinlich gesehen, jemand müsste seinem Gesicht mal erzählen, dass man sich über einen Punkt beim Meister auch freuen kann. Aber ganz ehrlich, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, wie Holger mit seinem Meistertipp dieses Jahr nochmal oder diese Saison nochmal richtig liegen soll.
Ja, wir sind ja noch relativ früh in der Saison. Ehrlicherweise, dass die Champions League da vielleicht hier und da im Vordergrund steht, finde ich, lässt sich jetzt nicht mehr so ganz von der Hand weisen. So, also da haben sie jedes Mal performt.
Das stimmt. Wir kommen zu Platz 6 und 7 in der Tabelle und wir besprechen ja vorher immer so ein bisschen, welche Teams wir ausführlicher machen wollen und wollen das auch immer ausgewogen machen. Aber irgendwie schafft es der BVB jedes Mal, sich da reinzuschleichen, weil entweder durch eine Superleistung oder durch so ein Spiel wie jetzt bei Union Berlin 1-2 verloren. Mhm. Also wie kann dieser BVB, der zu Hause 3 Spiele, 3 Siege, 10-4 Tore, auswärts 3 Spiele, 1 Punkt, 2-7 Tore, wie kann das sein?
Keine Ahnung, aber hast du ein anderes Spiel erwartet?
Nee, ich wusste, dass der BVB sich immer schwer tut gegen Union und vor allem bei Union. Mhm. Aber wenn du die dann, also am Dienstag dachte ich in der Champions League, wir hatten vorher noch drüber geredet, dass der BVB keinen begeisternden Fußball mehr spielt. Dann spielen sie begeisternden Fußball, ja, und dann sowas am Wochenende.
Aber das ist für mich auch wieder so ein Ding, und das war ja in der vergangenen Saison auch so, wenn der Gegner ihnen in die Karten spielt und ihr Plan aufgeht, mhm, dann können die halt solche Spiele rauszaubern aus dem Hut. Wenn der Gegner da halt nicht mitmacht, dann wird es kompliziert. So, also für mich, wenn du dominanten Ballbesitzfußball spielen willst, und das will Nuri Sahin ja augenscheinlich, dann muss das Zentrum funktionieren. So, nimmst du Pascal Groß raus, in diesem Spiel bei Union wieder nur die Hälfte der Ballberührung, die er zum Beispiel gegen Heidenheim oder gegen Bochum hatte. So, nimmst du den aus dem Spiel, bleibt dir eigentlich nur noch der lange Ball auf Guirassy. Wenn der gut verteidigt wird, das war ja gegen Stuttgart genauso, die beiden raus aus dem Spiel, dann ist der BVB lost. So, und das ist halt irgendwie, also da musst du dir halt einfach noch eine andere Lösung überlegen. So,
und man muss auch sagen, in der Champions League hatten sie halt auch einen herausragenden Adeyemi und Brandt war auch in Topform.
Ja, genau.
Nuri Sahin, der Trainer, wurde mal gefragt nach dem Spiel, wie weit der BVB aktuell von dem entfernt ist, was er spielen lassen will.
Für uns war es heute wichtig vor der Länderspielpause, dass wir ein Ergebnis holen und weniger darum, ob wir meinen Fußball spielen. Und das ärgert mich maßlos, dass wir hier so eine erste Halbzeit spielen. Darüber können wir reden, aber über den Fußball, den ich sehen möchte, das ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden gerade.
Aber das Ergebnis war halt auch 1-2 aus Dortmunder Sicht.
Ja, also die drehen sich halt einfach auch im Kreis. Mhm. Ne? Das muss man an der Stelle, glaube ich, attestieren. Vielleicht hat sich Nuri Sahin das auch ein bisschen einfacher vorgestellt.
Vielleicht vergessen, dass es auch Gegner gibt, die sich darauf einstellen.
Ja, und das halt dann, also du hast ja, das ist ja das, was so ein Zentrum wie beispielsweise Kimmich, Pavlovic oder auch in der vergangenen Saison Xhaka Palacios, Xhaka Andrich auch und sowas, die ausgemacht hat, ist halt einfach, dass die total variabel sind. Mhm. Also wenn du den einen irgendwie aus dem Spiel nimmst, dann übernimmt halt der andere die tragende Rolle. So, und das weiß ich halt nicht, ob der BVB das hinbekommt tatsächlich. Das ist eine Challenge für Nuri Sahin jetzt gerade. Und ich muss ja sagen, mein Spieler, hast du einen Spieler des Spiels in dem Match?
Nee.
Also klar, Kevin Vogt, erstes Tor nach 10 Jahren, das kann man machen. Aber meiner ist auf jeden Fall Tom Rothe, weil der ja gegen seinen Ex-Club spielt. Mhm. Der kommt ja vom BVB, ist erst kurz vor Saisonbeginn zu Union gewechselt. Meiste Zweikämpfe aller Spieler gewonnen, meiste Kilometer von allen gemacht, meiste Sprints, meiste Ballkontakte bei Union. Mehr Ballkontakte übrigens als Pascal Groß. Also von daher.
Platz 8 in der Tabelle, VfB Stuttgart. Ich dachte bis kurz vor dem Schlusspfiff, okay, die Stuttgarter wackeln schon wieder, aber 1-1 gegen die TSG Hoffenheim. In der 99. Minute per Handelfmeter, Demirovic schießt erst Baumann an, verwandelt dann den Nachschuss, sein 5. Saisontor. Und ich frage mich, was bedeutet das für Pellegrino Matarazzo? Darf also der nach der Länderspielpause noch Trainer sein?
Keine Ahnung. Also wenn ihr uns hört, kann sein, dass ihr schon die Meldung gelesen habt, dass Matarazzo entlassen wurde. Wobei das nach dem Spiel, du fandest es letzte Woche ja auch schon nicht fair.
Nee, also nach der jetzt 3-4 Niederlage. Der war sich, so wie der nachher vor den Fans stand und ich meine Tränen in seinen Augen gesehen zu haben, das sah ein bisschen nach Abschied aus. Mhm. Und ich glaube, dass der einfach bis zur 95., 96. Minute dachte, weißt du was, jetzt habe ich es allen gezeigt. Jetzt gewinnen wir hier in Stuttgart. Ja. Und dann holst du einen Punkt, was ja eigentlich okay ist in der Situation, in der die Teams gerade sind. Aber die Frage ist, reicht es der Vereinsführung?
Ja, also er hatte da zumindest das große Problem, die defensive Stabilität mit 15 Gegentoren nach 5 Spielen hat er offensichtlich in den Griff bekommen. Das ist am Ende natürlich ein berechtigter Handelfmeter, aber es ist natürlich trotzdem maximal Pech. Ja. Und deswegen, du hast schon recht, wenn du sagst, okay, so ganz viel kann man dem bei dem Chaos, was da herrscht, auch nicht vorwerfen. Aber wer weiß, ob der nicht jetzt dann vielleicht, wenn ihr uns hört, schon gar nicht mehr da ist bei
Hoffenheim. Auf jeden Fall auf Platz 16 und damit sind wir beim nächsten Spiel. St. Pauli gegen Mainz. Platz 15 gegen Platz 10 in der aktuellen Tabelle und St. Pauli verliert wieder 0-3, aber es gibt einen neuen Nationalspieler nach diesem Spiel. Johnny Burkhardt wird belohnt für seinen tollen Auftritt, wird in den Nationalmannschaftskader berufen und sein Verein hat das so ein bisschen vorhergesagt. Die Mainzer haben nämlich während des Spiels noch auf Twitter geschrieben oder X, wie es jetzt heißt, Julian, danke für deinen Anruf. Und vom DFB kam dann ein Kommentar, diese Emoji-Augen einfach drunter her. Und jetzt ist er Nationalspieler, starke Leistung.
Finde ich, ist okay, ne? Aber so schnell kann dann der Kleindienst-Flow auch schon wieder Geschichte sein. Ne?
Das stimmt. Ja. Dann haben wir noch den VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg. Und Bochum ist jetzt Tabellenschlusslicht, 1-3 verloren gegen Wolfsburg. Noch keinen einzigen Sieg in dieser Saison gewonnen. Und so langsam muss man sich Sorgen machen, ne?
Ja, schlechtestes Team des Jahres, wenn man mal die Absteiger rausrechnet. Mhm. Aber das ist schon krass. Also die haben natürlich auch eine heftige Aufgabe mit dem Umbruch in der Mannschaft. Dann der neue Trainer, der ja dann auch mit wenig Mitteln irgendwie ein Team neu aufbauen muss. Also ein Team, was mit wenig Mitteln zusammengestellt ist. Aber die haben jetzt bis zum 10. Spieltag auch den Rest der Top 6 aus der vergangenen Saison. Also es wird nicht leichter für Bochum.
Dann letztes Spiel jetzt tatsächlich Augsburg gegen Gladbach. Augsburg gewinnt 2-1 und die beiden sind jetzt auf Platz 13 und 14 in der Tabelle. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Ausflug in die zweite Bundesliga. War auch verrückt, was da los war. Wir starten auch oben in der Tabelle. Fortuna Düsseldorf, der Tabellenführer, kann auch verlieren. Auch in dieser Saison zum allerersten Mal. 0-3 gegen den Hamburger SV, obwohl es von den Werten her ein total ausgeglichenes Spiel war. Also HSV 51% Ballbesitz, Torschüsse sogar 22-18 für Düsseldorf. Die Fortuna mit der besseren Zweikampfquote verliert dieses Spiel und es könnte möglicherweise an der Startelf von Steffen Baumgart gelegen haben.
Meine Gedanken waren, dass Fortuna eine der besten Mannschaften ist im Verteidigen und dass du gute 1-gegen-1-Situation brauchst. Und deswegen war Dompe ideal, auch das, was er vorher auch dann im Training gezeigt hat. Deswegen war es wichtig. Wir haben dann, weil natürlich auch eine hohe Geschwindigkeit gehabt, haben wir auf Elfhartli gesetzt, weil er etwas schneller unterwegs ist als Denno. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Leistung zu tun, sondern auf den Gegner angepasst.
Ja, also ich glaube, Steffen Baumgart hat unsere Folge am Donnerstag gehört, Tobias und meine, und hat sich gedacht, boah, den Dödeln zeige ich's. Am Ende gewinnt der HSV das auf jeden Fall auch verdient, das ist schon in Ordnung. Aber es lief halt auch wirklich so, ne? Also es floss einfach für den HSV, aber ist auch vielleicht auch mal schön für die Hamburger. Da fließt es ja sonst oft eher entgegen.
Das stimmt. Und das verrückteste Spiel, ich habe es vorhin am Anfang schon mal angekündigt, was war das bei Magdeburg gegen Fürth? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das erste Tor verpasst und habe, als die zweite kuriose Situation war, eingeschaltet bei uns bei Sportschau Live. Und ich würde sagen, wir hören uns das mal an von unserem Reporter.
Alle dachten, es gibt Freistoß für Greuther Fürth und dann nahm ein Magdeburger Spieler den Ball in die Hand und das Spiel lief aber weiter. Wieder Handelfmeter, wieder so eine irre Situation, das gibt's ja gar nicht. So hatte Fürth den ersten Handelfmeter verursacht. Gideon Jung mit einem Handspiel, weil der dachte, das Spiel ist unterbrochen. Das Spiel lief aber und jetzt haben wir genau die gleiche Szene auf der anderen Seite. Ein unfassbares Spiel.
Ja, hatten sie alle Hände voll zu tun bei dem Spiel.
Das war absurd. Also geilste Handspiele aller Zeiten, ehrlich. Das sieht so geil aus, finde ich, wenn man sich das anschaut.
Ja, super. 2-2 ist es übrigens ausgegangen. 2-2 gab es auch bei Schalke gegen die Hertha. Und ich habe vorher gedacht, die Schalker brauchen ein Wunder. Jetzt bekommen sie Van Wonderen. Der neue Trainer saß schon im Stadion.
Ey, ich hab doch schon so einen Gag. Den kannst du mir jetzt doch nicht vorwegnehmen, ey.
Jetzt tut mir leid. Das nächste Mal darfst du dich auf den Platz setzen, dann darfst du auch die Gags machen. Okay. Aber jetzt hören wir erstmal Jan Wochner, unseren Reporter. Der war nämlich bei dem Spiel und der hat schon analysiert, was der neue Trainer angehen muss.
Ja, ich glaube, Kees van Wonderen hat in der Loge ganz genau gesehen, woran er arbeiten muss. Und das ist vor allem die Defensive bei Schalke, die überhaupt nicht sattelfest ist. Keine Mannschaft hat im eigenen Stadion in der zweiten Liga so viele Gegentore gefangen wie der FC Schalke. Der Torhüter Hekerin in meinen Augen ein absoluter Unsicherheitsfaktor. Vielleicht gibt es da womöglich den Torwartwechsel bei Schalke 04, aber auch die Abwehrkette direkt davor. Überhaupt nicht eingespielt, keine personelle Konstanz und vor allem überhaupt keine Abgestimmtheit. Was allerdings bei Schalke wirklich gut funktioniert, ist das Spiel nach vorne. Wenn vorne Karaman, Younes oder auch Sila wirbeln, dann ist das oberstes Regal in der zweiten Liga, zumindest Stand jetzt. Und das ist etwas, auf dem von Wonderen auf jeden Fall aufbauen kann.
Daran kann er dann in der Länderspielpause arbeiten. Dann hatten wir.
Also den Namen fand ich auf jeden Fall von Wonderlich.
Meiner war besser.
Ja, das stimmt. Aber wenn er jetzt erfolgreich ist und defensiv gut, dann wird man ihn in Erinnerung behalten für die Van Wonderen-Wall.
Ja. Wir hatten noch, und
sorry,
eigentlich wäre es schön, wenn du beim Niedersachsen-Derby gewesen wärst, dann wärst du nämlich still.
Ja,
nur 450 Hannoveraner durften
euch
dabei sein.
Sorry.
Weil es einen Teilausschluss gab, hat die Innenministerin von Niedersachsen so beschlossen. Die Braunschweiger Fans haben auch geschwiegen. Mhm. Wobei sie dann am Ende doch noch laut wurden, weil Braunschweig 2-0 gegen Hannover gewonnen hat. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch in die Länderspielpause und dann kannst du dir noch ein paar gute Gags überlegen bis zum 17. Oktober.
Ich glaube, das reicht nicht.
Das wird nicht reichen?
Nein.
Dann darfst du vielleicht nicht mehr mitmachen.
Ja, okay. Ich glaube, das kann ich euch nicht ersparen, Leute. Ich werde wieder hier sein.
Wir kommen auf jeden Fall zurück.
Aber ihr habt ja 2 Wochen zum Durchatmen.
17. Oktober sind wir wieder da. Macht's gut.
Ciao.